Herzlich willkommen zum ESG-Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich.
Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG-Talk-Podcast. Ich bin total aufgeregt. Ich habe heute die wunderbare Dr. Sabine Hampel bei mir. Und wir haben ein tolles Thema heute mitgebracht, nämlich Anpacken für Innovation und den Menschen im Thema Nachhaltigkeit. Sabine, herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Das ist total schön, dass du da bist. Ich stelle dich nur ganz kurz vor. Und zwar, du leitest das Aktienteam und managst den EB Öko Aktienfonds bei der EB SIM. Das ist eine Tochter der Evangelischen Bank in Kassel. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich dich bitten, einfach nochmal dich selber vorzustellen und unseren ZuhörerInnen einfach dir einen Einblick zu geben. Wer ist Sabine?
Ja, klar, sehr gerne. Ich fange einfach mal kurz an nochmal, wer ist die EB SIM? Ich bin gewohnt, die Fragen zu hören, EB was? Daran haben sie sich schon gewöhnt. Von daher, ich fange einfach mal kurz an, wer die EB SIM ist und steige dann ein, wie es mich zur EB SIM gebracht hat. Wie gesagt, EB SIM, EB steht für die Evangelische Bank. Du hattest es gesagt, wir sind eine Tochter der Evangelischen Bank, seit 2018 ausgegründet worden und verwalten primär das Geld von Diakonien, Stiftungen und Kirchen aus Deutschland. Ausgegründet worden sind wir, weil wir unsere Pufus mehr in den Publikumsverkehr bringen möchten und uns besser platzieren wollen, weil unser USP ist die Nachhaltigkeit und wir machen tatsächlich auch nichts anderes als Nachhaltigkeit. Wir haben bei uns nur Artikel 8 und 9 Produkte. Das ist das, was wir können, was wir seit Jahrzehnten machen. Und SIM steht dementsprechend für Sustainable Investment Management. Ich hatte es gesagt, es sind roundabout 5,5 Milliarden, die wir aktuell verwalten. Der Großteil allerdings in Mandaten und Vermögensverwaltung und die PUFUs kommen jetzt einfach hinterher. Was verbindet uns mit unserer Bank, ist das christliche Wertefundament. Das heißt, für uns ist es wichtig, dass wir die christlichen Werte transportieren über unsere Investments. Das heißt, ethisch-moralische Grundsätze sind für uns das, was uns vorantreibt. Das heißt, wir haben einen sehr ganzheitlichen, holistischen Blick auf die Welt und möchten halt mit unseren Investments die Welt ein Stück weit besser machen, sodass halt nachhaltiges Wirtschaften, soziales Engagement für uns im Fokus steht. Wer bin ich und wie bin ich da hingekommen? Ich bin im Januar 2022 zur EB SIM dazugekommen, habe den EB Öko Aktienfonds übernommen. Das ist ein Produkt oder ein Fonds, der zu den ältesten nachhaltigen Produkten in Deutschland gehört. Er hat jetzt, glaube ich, einen 32-jährigen Track Record. Ist halt, ich glaube, es gibt ein oder zwei, die vielleicht älter sind in Europa, aber er ist halt der, den es mit am längsten gibt. Natürlich nicht so gestartet, wie er jetzt ist. Er ist immer wieder optimiert worden. Das heißt, es ist aktuell Artikel 9 Produkt. Es ist ein Impact-Fonds und er ist auf die ökologischen Ziele ausgerichtet und auf das 1,5-Grad-Ziel erlangt und
Sehr
global
gut.
anlegen. Glaube ich, jetzt habe ich alle Key Facts zum Fonds mitgebracht. Wir
Sehr
sprechen
gut.
nachher noch mal ein bisschen detaillierter darüber, was das denn das Ganze dann übersetzt bedeutet und was man sich darunter vorstellen kann. Im Juli letzten Jahres habe ich auch das Aktienteam übernommen und unsere Absicht, unser Auftrag ist es, dass wir das Team fundamental aufstellen. Das war bis dahin sehr stark top-down gemanagt. Wir wollen fundamental arbeiten. Fundamental ist aus zwei Gründen wichtig. Zum einen, weil wir die Geschäftsmodelle aus fundamentaler Sicht besser verstehen und näher an den Unternehmen dran sind. Und die zweite Säule, die Nachhaltigkeit viel, viel besser einbringen können. Das heißt, ich spreche nicht nur mit den Unternehmen darüber, wie sieht euer Geschäftsmodell aus, wie sehen eure Kosten aus, was habt ihr sonstige Risiken oder Chancen, die ihr seht, sondern ich spreche auch Nachhaltigkeitsaspekte aktiv an. Das geht nur, wenn man qualitativ arbeitet und fundamental arbeitet. Das ist mein Auftrag gewesen. Da arbeite ich gerade dran. Ich werde unterstützt durch drei weitere Kollegen. Wir sind im regen Austausch mit unserem ESG-Integrationsteam, die uns dahin auch weiter unterstützen. Bevor ich zur EB SIM gekommen bin, habe ich 6 Jahre lang bei Arcatis Investment, bei Dr. Leber im Aktienteam gearbeitet, habe dort auch primär die nachhaltigen Produkte und Fonds mit verantwortet. Das heißt, es war immer schon eine Leidenschaft, mich um die nachhaltigen Aspekte auch von Unternehmen zu kümmern. Und warum? Ich glaube, dass Nachhaltigkeit gekommen ist, zu bleiben. Gerne später mehr. Noch einen wichtigen Punkt zu meiner Person, denn es hat mich nach dem Abitur tatsächlich für 12 Jahre zur Bundeswehr verschlagen. Ich habe meine Seele verkauft für 12 Jahre, wie man so schön früher gesagt hat. Ich habe mich für 12 Jahre als Marineoffizier verpflichtet gehabt,
Spannend.
und habe dort auch Volkswirtschaftslehre studiert und auch promoviert. Und habe tatsächlich die Marineuniform getragen, war aber die meiste Zeit als Kompanie-Einsatzoffizier und Kompaniechef in der Logistikeinheit, also mehr heereslastig eingesetzt. Das ist etwas, was man nicht ganz so oft findet, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, würde ich auch immer wieder tun und bringt mich in meinem jetzigen Job auch deutlich, hilft mir immer wieder und macht das Ganze deutlich leichter für mich auch ab und zu, die Ausbildung, die ich dort genossen habe.
Okay, spannend, spannend, spannend. Du hast uns das super Thema mitgebracht, anpacken, also Ärmel hochkrempeln. Ich habe schon im Vorgespräch gesagt, also die, die das Video sehen, die sehen, ich bin heute kurzärmlich, du bist langärmlich, das heißt, du kannst richtig
Ja, halb.
hochkrempeln. Genau.
Ja, bisher hier.
Genau. Genau. Also das heißt, anpacken für Innovation und den Menschen und im Thema Nachhaltigkeit. Ich finde, du strahlst schon so eine Dynamik aus und das Anpacken. Und ich glaube, das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, als du von der Marine berichtet hast, das große Wort Disziplin. Und ich glaube, Disziplin ist auch ein Thema, was wir brauchen, wenn es ums Thema Anpacken geht. Wie muss ich mir das denn vorstellen in eurem Alltag? Also gerade wenn du sagst, ihr schaut auch euch die Unternehmen an. Vor allem auch, was mich interessiert, wenn es euch schon so viele Jahrzehnte gibt, wie ihr euch verändert habt. Also war es vor 30 Jahren vor allem ein ethisch begründeter Fonds? Wurden halt gewisse Themen nach Ausschlusskriterium ausgeschlossen? Oder wie habt ihr euch angepasst? Wann kamen auch Umweltaspekte dazu? Und als ich vor, ich glaube, mittlerweile 13, 15 Jahre so, das erste Mal im Thema Nachhaltigkeit abgetaucht bin, war mir, oder die erste Überraschung, die ich hatte, ist, wenn wir dann von nachhaltigen Universen sprachen, dann sprachen wir von einer sehr kleinen Anzahl investierbarer Aktien, meistens eher mittelgroß oder klein und zum Teil mit extrem wenig Volumina. Am Börsengeschäft täglich. Und das war natürlich eine große, große Herausforderung. Jetzt ist ja das Thema bei vielen auch größeren Unternehmen in den letzten 10 Jahren verstärkt auf die Fahnen geschrieben worden. Vielleicht kannst du uns einen Einblick geben, wie hat sich das dann einfach auch geändert, ja? Und wie kämpft ihr täglich, wie packt ihr täglich das an?
Ich hoffe, ich habe mir alle Fragen, die du eingebaut hast, gemerkt. Wenn
Wahnsinn,
nicht,
ne? Oh.
ja, beeindruckend.
Ja, weil es ist so spannend. Ich könnte hier rutsch eine Liste machen, zack, 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 zack und dich mit Fragen bombardieren, aber ich versuche mich jetzt zurückzuhalten.
Nee, ansonsten bitte gerne noch mal einen Reminder an mich
Ja,
schicken.
genau.
Also, dass die Grundlage des unseres Investierens ist das Wertefundament, was wir haben. Das haben wir definiert im EKD-Leitfaden. EKD für Evangelische Kirche Deutschlands. Dort sind die sozialen und ethischen, moralischen Grundfeste im Prinzip schon definiert.
Ja.
Das ist nichts anderes als ein Ausschlusskriterienkatalog, der sich daraus ergibt. Nicht nur für Aktien, aber auch für Anleihen oder Private Equity. Das ist etwas, was uns für uns oder das ist für uns die Grundlage des Handels. Damit startet im Prinzip halt alles. Und den gibt es in der fünften Auflage. Viele Asset Manager nutzen den mittlerweile und auch hier ihren Ausschlusskriterienkatalog anzupassen. Der zweite Punkt ist dann die Frage ESG-Integration. Wie, und hier vielleicht, ich mache immer so ein paar Schwenker, hol mich bitte immer wieder auf die richtigen, ehe ich
Ja,
jetzt abschweife, immer wieder zurück. ESG-Integration, da geht es im Prinzip darum, wie ist ein Unternehmen prozessual aufgestellt im Bereich Environmental, Social oder Governance? Das ist etwas, was kann das Unternehmen, wie diszipliniert kann ein Unternehmen arbeiten? Hinsichtlich Bereich Social habe ich, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Welche Arbeitsbedingungen haben sie? Das ist im Bereich Social als Beispiel einfach. Environmental, riesiger Fokus, welche Energiequellen nutze ich, um meine Prozesse durchführen zu können, damit meine Maschinen laufen als Beispiel, damit meine Heizung funktioniert? Habe ich da eine Policy schon mir überlegt, wie lange es braucht, komplett von fossilen Energiequellen auf Erneuerbaren umzusteigen? Zweites Thema Wasser. Wenn ich ein Chemieunternehmen habe, was sehr, sehr viel Wasser benötigt, um zu arbeiten, ja, was mache ich mit dem Wasser? Kann ich das nochmal wieder nutzen oder leite ich das einfach in den nächstbesten Fluss ab? Was mache ich damit?
Genau.
Müll, Thema Müll.
Filter ist ja dann Stichwort auch bei Luft und
Filtersysteme.
Wasser. Genau.
Genau, Filtersysteme. Und da, auch bei Filtersystemen gibt es super spannende Unternehmen,
Das stimmt.
gerade kleine, die Ultrafiltration Tools haben, damit man keine chemischen Zusätze mehr verwenden muss, um PFAS oder ähnliches aus dem Wasser rauszubekommen. Auch dafür muss man unterwegs sein. Also ich weiß es jetzt, weil ich in den Niederlanden war und mir das Unternehmen angeschaut habe. Mega spannend, was es gibt. Aber hier geht es darum, dass die Unternehmen, die halt ein hohes Exposure zu Wasser oder Wasserverschmutzung haben, sich Gedanken machen, wie kann ich verantwortungsvoll mit meinem Wasser umgehen? Und das hat zum einen den Punkt, es wird natürlich vermieden, dass wir eine Umweltverschmutzung haben oder dass das Wasser verschmutzt wird. Das ist der Punkt eins. Und das reduziert auch langfristig die Kosten, denn die Wahrscheinlichkeit eines Chemieunfalls sinkt, wenn ich mir jetzt vernünftig die richtigen Maschinen, also qualitativ hochwertige Maschinen nehme, wenn ich die richtige Prozesskette aufgesetzt habe, ist die Wahrscheinlichkeit von Chemie, als Beispiel jetzt nur, deutlich geringer. Das heißt, langfristig werden meine Kosten sinken. Natürlich muss ich anfangs mal Kapital investieren, aber es geht ja um den langfristigen Blick. Wir hatten Disziplin und langfristigen Blick angesprochen. Das heißt, 5 bis 10 Jahre. Wie stelle ich mein Unternehmen prozessual in den Themen Environmental gut auf, damit ich langfristig geringe Kosten habe? Das heißt, die Marge steigt natürlich auch von den Unternehmen. Das hat ja auch einen, also es hat jetzt, da bin ich jetzt beim Fundamentalen. Es ist gut für ein Unternehmen, Stichwort Kapitalallokation, sich jetzt Gedanken darüber zu machen, wie allokiere ich mein Kapital nachhaltig korrekt und nicht nur, wie steigere ich mal schnell meine Umsätze. Es ist jetzt sehr, sehr einfach gesprochen. Und zweiter Punkt ist, Reputationsschäden sinken natürlich auch. Also habe ich auch geringere Kosten für Reputationszahlungen oder ähnliches. Das ist die prozessuale Ebene ESG und das ist nichts anderes als Risikomanagement. Das heißt,
Ich habe noch ein Thema, was du jetzt gar nicht erwähnt hast, was ich noch reinbringen würde, ist die klassische Kreislaufwirtschaft. Also
ja.
das heißt, dass ich die Verantwortung auch übernehme von A bis Z, ja?
Das ist die Lieferketten im Prinzip. Also, genau.
Genau.
Also Kreislaufwirtschaft oder also Lieferketten ist das eine, wo bekomme ich mein Anfangsprodukt her, was ich verarbeite und wo geht es hin? Das eine. Und Kreislaufwirtschaft das ist so Reuse mit Müll. Also es gibt ja
Genau.
verschiedene Themen, wie man Kreislaufwirtschaft im Prinzip ein Stück weit definieren kann. Ich kann auch ein Müllabfuhrunternehmen nehmen, was halt extrem darauf achtet, ich hole den Müll ab, wie kann ich ihn verwerten? Ich mache ihn zu Biogas, mit dem Biogas tanke ich meine eigenen Fahrzeuge oder speise den Rest des Gas einfach in die lokale Kommune wieder
Genau,
ein.
genau,
Das ist
genau.
auch Kreislauf. Das braucht aber Innovation. Also das braucht halt ein Management, was pfiffig ist, was Innovation sucht und was das Kapital, wir sind immer wieder, wo allokiere ich mein Kapital? An der richtigen Stelle, in R&D, das Unternehmen, worüber ich gesprochen habe, die investieren 800 Millionen US-Dollar die nächsten 4 Jahre nur in solche Kreislaufwirtschaftstechnologien. Das heißt, diese 800 Millionen stehen aber für keinen anderen Bereich zur Verfügung. Also die Herausforderungen für ein gutes Management steigen. Aber es macht ja auch Spaß, denn man sieht ja, dass es langfristig die Kosten reduziert.
Ja.
Und
Aber
das
das
meine ich
Wort
mit.
Kosten, entschuldige, dass ich immer dazwischen grätsche, das Wort Kosten ist ja auch was, was man immer sehr, sehr gerne hört, wenn es um Thema Nachhaltigkeit geht. Ja, das ist doch alles nur Kostenverursacher. Für was ist das? Was ist doch alles Kostenverursacher? Ich glaube, wenn man mal den Blickwinkel ändert dahingehend, dass Unternehmen immer Investitionen tätigen und die ganzen Kosten im Thema ESG-Anpassung als Investition betrachtet und genau wie du es gerade so schön formuliert hast, als Zukunftsinvestition, um Risiko zu minimieren und vor allem, um wettbewerbsfähiger zu sein, zu bleiben oder auch an den anderen vorbeizuziehen, eine Quelle der Finanzierung in den nächsten 5 bis 10 Jahren und so weiter und so fort, ja.
Wir arbeiten sehr, sehr eng mit verschiedenen Universitäten zusammen, mit der Uni Gießen, mit Kassel und Hamburg. Und das machen wir, weil wir sagen, okay, wir möchten ja in unser Bewertungsmodell, am Ende des Tages möchte ich auch noch eine Rendite erzielen mit den Produkten, die ich
Klar.
habe. Deswegen arbeiten wir sehr eng mit Universitäten zusammen, um zu sehen, welche Forschungsinnovationen gibt es oder was gibt es Neues, wie können wir es in unsere Modelle einbauen. Und ich hatte jetzt muss ich lügen, vor 2 Monaten auch, glaube ich, eine Podiumsdiskussion mit Professor Walter von der Uni Gießen. Da ging es tatsächlich um dieses Thema. Es ist eigentlich nichts anderes, auch Professor Klein sagt es auch, nichts anderes als Risikomanagement.
Genau,
Das kann man leider, also nicht ganz einfach, aber man kann es auch im Bewertungsmodell halt einfließen lassen. Und bei uns ist es so, dass wir halt sagen, okay, wenn ein Unternehmen halt sehr, sehr schlecht ist und keine Policies hat, keine Ziele formuliert hat, keine Zielerreichung formuliert hat, wird es halt bei uns einen 10-prozentigen Abschlag geben auf den Targetpreis. Das macht halt viel aus. Oder wenn es besonders gut ist, kriegt es halt ein Premium. Das ist, aber es fließt in unsere Bewertungen halt einfach mit ein. Einfach, weil es ein wichtiger Faktor ist, neben der Frage, wie ist das Wachstum oder sonstige Faktoren, die bei der Bewertung eine Rolle spielen. Und wenn man das halt einfach mal so ganz trivial einfach nimmt, ist es auch gar nicht mehr so mega das Thema, finde ich. Denn es geht um nachhaltige Geschäftsmodelle und das Unternehmen bleibt auch nur am Markt, wenn es sich darum Gedanken macht.
Ja, ich hatte gestern, habe ich einen Vortrag gehört, da ging es dann auch um die Datenbanken, die es mittlerweile gibt, ESG-Datenbanken und das Unternehmen von fünf verschiedenen Datenbanken sehr unterschiedlich bewertet werden. Wie geht ihr denn damit um? Ich denke mal, die Sammlung von Daten und die Auswertung von Daten ist und bleibt eine große Herausforderung, aber ich glaube, das ist in allen Themen der Fall, die wir haben, ob es rein Finanzdaten sind. Also ich erinnere nur gern die Harmonisierung der oder Standardisierung der Buchhaltung und war ja auch ein langer Weg, ging ja auch nicht von heute auf morgen. Aber wie geht ihr denn damit um oder was habt ihr, ja, geht ihr da einfach pragmatisch um oder sagt ihr, das ist eine Richtlinie, wir analysieren das am Ende selber?
Beides so ein Stück weit. Also Hintergrund ist, wir haben einen richtigen Datensalat. Das ist halt noch, wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen, aber man muss halt einfach mal anfangen.
Genau.
Dieses typische deutsche Denken, ich brauche jetzt einen Plan, der ist von A bis Z durchdefiniert und es darf auch keine Abweichung geben, das funktioniert halt nicht. Das heißt, wir müssen hier anfangen, wir müssen regelmäßig stehen bleiben und gucken, was hat geklappt, was hat nicht geklappt, wo können wir verbessern, was können wir anders machen. Es muss halt über mal nicht funktionieren, halt zu dem Funktionieren gehen. Es muss mal was nicht klappen, nur dann kommen wir zu einer guten Lösung. Da muss man sich auch einfach mal die Zeit nehmen, zu schauen, läuft gut und was läuft schlecht. Datenanbieter wie eine MSCI, eine ISS, ESG oder so oder Sustainalytics, ja, es gibt verschiedene Urteile, zu denen die Unternehmen kommen. Nichtsdestotrotz haben die aber auch ab und zu verschiedene Methodologien, die sie verfolgen. Auch hier
Genau.
bedarf es, deswegen ist es für uns dieses aktive Portfolio-Management halt wichtig. Wenn ich halt ein Unternehmen habe, was ein AAA hat und bei dem anderen halt extrem schlecht geratet ist, gucke ich mir halt an, warum ist es beim einen gut und warum ist es beim anderen schlecht. Und bei uns ist es tatsächlich so, wir haben MSCI als grundsätzlichen Datenanbieter, wir haben auch ISS, ESG, wir haben aber auch in vielen Teilen nochmal ein qualitatives Overlay, wo wir sagen können, okay, teilweise fällt vielleicht ein Urteil schlecht aus, weil die Daten noch nicht da sind. Und das ist das, du hattest es eben gesagt, das gibt es nur für kleine Unternehmen. Aktuell sehen wir halt gerade so eine Datenlücke bei kleinen Unternehmen, weil sie tatsächlich diesen ganzen Reporting-Standards und Forderungen auch nicht hinterherkommen. Es ist ein Unternehmen sagte mir, sie haben 20 verschiedene Methodologien, nachdem sie irgendwelche ESG-Daten reporten müssen. Das überfordert auch teilweise die Unternehmen, muss man sagen. Das ist ja nicht. Das schafft eine Person ja auch alleine nicht. Aber wenn man ein riesiges Unternehmen hat, da kann man mal eine 10-Mann-Abteilung da bilden. Die reporten das, die dokumentieren das. Das ist für die nicht der Aufwand. Aber für kleine Unternehmen, die es gerade in diesen makroökonomischen, doch etwas schwierigen Zeiten gerade noch andere Probleme zu stemmen haben, da nochmal so zwei, drei Personen abzustellen, die da dieses Datenreporting für die Ratingagentur machen, ist super herausfordernd. Das heißt, aktuell sehen wir so ein Stück weit ab und zu Probleme bei kleineren Unternehmen. Aber ich glaube, es wird sich halt finden. Und die Diskussion der Datenanbieter ist tatsächlich, dürfen sie zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen oder nicht? Ich hatte den ehemaligen, ich glaube, er ist nochmal CEO von ISS ESG hier in Deutschland, dem Dr. Hörster, der sagte, ja, es ist halt wie ein Sell-Side-Analyst irgendwann. Der hat auf einer Aktie
Klar.
stehen auch 25 Analysten und die haben halt auch nicht alle die gleiche Meinungen. Ihr müsst euch das halt durchlesen als Investor. Was ist eure Definition von Nachhaltigkeit? Und jetzt haben wir mit dem EKD-Leitfaden ja schon eine gewisse Definition von Nachhaltigkeit. Wir sind aber trotzdem der Meinung, dass der Anleger auch selbst entscheiden darf, was ist für ihn nachhaltig. Wir werden auch verschiedene Meinungen oder Vorstellungen zu Nachhaltigkeit haben und das ist auch gut so. Heißt für uns auf der anderen Seite, wir reporten sehr streng und sehr ausführlich, was ist nachhaltig und warum ist es nachhaltig. Bei meinem Fonds, wir haben 35 Seiten Nachhaltigkeitsreporting. Also
Wahnsinn.
auf der ersten Seite sind zwei Seiten. Wer mehr haben möchte, kann uns anschreiben, kriegt die 35 Seiten. Dann weiß der Anleger, was versteht die EBSIM unter Nachhaltigkeit in diesem Produkt. Und das heißt für.
Ich würde, glaube ich, nochmal auf das Universum zurückkommen. Und zwar von der Veränderung des Universums, das Investierbare nach euren Kriterien. Wie hat sich das denn verändert über die Jahre?
Also wir haben ja grundsätzlich Artikel 8 Niveau, was wir einführen. Das heißt, alles, was kontroverse Geschäftstätigkeiten, Aktivitäten werden bei uns ausgeschlossen. Es dürfen keine zu starken Verletzungen von SDGs auftreten. Das ist etwas, was grundlegend in all unseren Fonds da ist. Jetzt sehen wir natürlich auch, dass viele Unternehmen deutlich besser reporten. Das heißt, wir haben natürlich auch manchmal Unternehmen drin, wo man sagt, puh, das würde ich jetzt nicht als nachhaltig erachten. Nein, das meinte ich mit dem Griff. Was ist denn nachhaltig? Wir müssen uns auch bewusst sein, dass halt viele Unternehmen den Weg der Transformation auch noch gehen und wir nicht über Ausschlüsse alles wegmachen wollen, denn das ist es idealistisch zu glauben. Also es ist halt nicht real. Das heißt, wir wollen sehen, dass Unternehmen, die jetzt vielleicht noch extrem hohe CO2-Emissionen haben, uns klar sagen, wie ist euer Plan, diese CO2-Emissionen zu reduzieren. Wir begleiten euch auf diesem Weg und das ist etwas, was man machen kann, wenn man eine Aktie besitzt über Active Ownership. Wir starten Engagements und begleiten die Unternehmen dabei, diesen Weg zu gehen. Wenn sie natürlich das nicht schaffen, gehen wir raus, dann ist es ein Zeichen des Deinvestments. Aber am Ende des Tages geht es ja darum, dass wir die Welt ein Stück weit besser machen wollen mit unseren Investments. Das heißt, wir sind auch in der Total Energies investiert, weil wir diesen Weg der Transformation mitgehen können und wir sehen, in welche Verpflichtungen sie eingehen, um sich doch zu verbessern. Das ist etwas, was wir sehr proaktiv angehen, und auch im Engagement mit dem Unternehmen sind. Das meine ich, das geht aber nur, wenn du nicht quantitativ, also nicht rein quantitativ arbeitest. Wir haben unsere quantitativen Vorfilter und die werden ein Stück weit immer an gewissen Stellen strenger, an gewissen Stellen bleiben sie so, wie sie sind. Aber es bedarf noch immer den Dialog mit den Unternehmen. Wir haben im ESG-Integrationsteam eine Mitarbeiterin, die macht nur Engagements zusammen mit dem Aktienteam. Das sind Dinge, die kann man aber auch nur machen, wenn man qualitativ arbeitet, wenn man dann nah an den Unternehmen dran ist und mitbekommt, warum macht ein Unternehmen das und warum macht es das vielleicht auch nicht. Also das sind so die Dinge, die man rausfindet, wenn man aktiv arbeitet und aktiv mit den Unternehmen spricht.
Ich würde ganz gerne noch mal auf die Kundenseite gehen. Habt ihr das Gefühl, Kunden fragen von sich aus Nachhaltigkeitsprodukte nach, oder ist es tatsächlich so, dass noch wahnsinnig viel Aufklärungsbedarf stattfinden muss, damit ein Kunde einfach realisiert, dass er am Veränderungsprozess aktiv teilnehmen kann, wenn er in Nachhaltigkeitsprodukte investiert?
Wir gehen noch aktiv auf die Kunden zu. Viele sind ein Stück, also überfordert klingt das negativ, aber sie sehen nicht das Positive, den Spaß daran und das, was man damit bewirken kann und dass sie eine Rolle mit selber spielen können. Und der Baustein, der bei uns auch implementiert ist, ist Mindform primär. Da geht es um Wirkung der Produkte in der Anwendung. Also das eine war ESG, wie gut ist das Unternehmen in seinen Hausaufgaben machen? Dann geht es darum, wie baue ich das in dem Bewertungsmodell ein? Und dann, welche Wirkung kann das Produkt entfalten, wenn es in der Nutzung ist? Also dieses Impact Investing, was man häufig hört. Also welche Wirkung hat es, wenn ich die richtige Glühbirne einbaue? Also ich habe jetzt mal Glühbirne genommen. Wenn du eine Glühbirne, also der Gebäudesektor macht 40% der CO2-Emissionen aus. Da haben wir ein mega Potenzial, etwas zu erreichen. Wenn ich mir die Lampen oder LEDs oder das Licht im Haus angucke und ich das richtige LED einbaue, kann ich 60% des Stroms da sparen. Das ist schon mal eine Menge. Das heißt, der Endverbraucher kann aktiv mitwirken, indem er die richtige Birne einbaut, also das richtige LED, um jetzt den richtigen Begriff zu wählen. Und dadurch, dass er das richtige LED wählt, steigt der Umsatz des Unternehmens und tatsächlich könnte sich dann der Aktienkurs ja auch nach oben bewegen. Es ist sehr einfach gesprochen. Aber ich möchte deswegen, ich mag meinen Fonds, weil ich erzählen kann, welche Wirkung haben die Produkte, wenn sie genutzt werden. Und das ist beeindruckend. Ich habe mir ein Unternehmen jetzt letztens in Ostdeutschland angeguckt, was Solarzellen und Module herstellt. Und wenn man mit den Ingenieuren vor Ort spricht, da wird man erschlagen vor Begeisterung. Das ist Innovationskraft. Die sind begeistert und sagen, hey, geht dorthin, kauft das Modul, das könnt ihr euch auf einem Balkon packen, dann habt ihr nur noch die Hälfte der Stromrechnung. Ja, Mensch, ja,
Wahnsinn.
lieber Kunde, macht es doch einfach. Und nebenbei freue ich mich, wenn der Aktienkurs dann steigt. Aber wir brauchen Unternehmen, die Innovationskraft haben. Und die haben wir in Europa, die haben wir in den USA, die haben wir auch in Japan. Japan, das ist super beeindruckend hinsichtlich Automatisierung. Und aber auch selbst die USA packen an, auch wenn die USA so ein bisschen bei ESG und Nachhaltigkeit so ein bisschen mit dem Rücken lieber mal nochmal rückwärts gehen. Aber auch es gibt da Unternehmen, die machen das wirklich, wirklich gut. Und das sind Produkte, die begeistern. Ich hatte jetzt, wie gesagt, hatte hier von einem Lampenhersteller gesprochen. Und hier geht es auch darum, dass man sagen kann, okay, wir können auch die Landwirtschaft ein Stück weit nachhaltiger gestalten. Denn auch die Belastung des Grundwassers und des Bodens durch Saatgut, Dünge und Pestizide ist enorm. Wenn wir eine Technik rausfinden könnten, die das Ganze reduziert, tun wir unserem Grundwasser und unserem Boden etwas Gutes. Und auch hier gibt es Unternehmen, die innovativ dabei sind. Das ist Precision Farming oder Vertical Farming, kannst du nehmen. Durch Vertical Farming brauchst du vielleicht nicht mehr die Erdbeeren immer auf dem Acker anbauen, sondern du kannst sie reintröcheln in irgendein Industriegebäude näher an den Supermarkt ranbringen, spart den LKW, der von A
Transport.
nach B fährt, plus dass du gar keine, den einfach mal Land Land sein lassen kannst. Und da gibt es ein Unternehmen, dafür brauchst du das richtige Licht, denn du stapelst das so in so Nährlösungen. Ich habe es mir angeguckt in Eindhoven. Es schmeckt mega gut. Ich habe Basilikum, Erdbeeren und Tomaten gegessen. Und die Tomaten brauchen Stress, damit sie am Ende des Tages gut werden. Das heißt, denen wird Licht entzogen und Wasser entzogen und dann werden sie gut. Du brauchst aber das richtige Lichtspektrum. Und es gibt ein holländisches Unternehmen, ein niederländisches Unternehmen, was dieses Lichtspektrum halt entwickelt hat und ein eigenes Research Hub hat. Und ich meine, so das findest du nicht über quantitative Daten raus. Du musst dorthin fahren, du musst mit den
Vor Ort
Unternehmen
sein.
sprechen. Minimaler Geschäftsanteil beim Unternehmen hat aber, wenn es in die Skalierung geht, enorm viel Potenzial, der Umwelt etwas Gutes zu tun, eine positive ökologische Wirkung zu erzielen. In Japan sind sie schon viel weiter, es ist nicht börsennotiert, aber Japan hat halt schon das Problem, dass sie extrem eng zusammenwohnen und halt Platz sparen müssen, also aus der Not heraus. In Europa dauert das noch was, aber die Innovationen sind halt da. Wir haben eigene Research Hubs für sowas und macht halt einfach Spaß. Und Precision Farming ist halt nichts anderes, als dass der Traktor demnächst automatisiert über die großen Äcker fährt und im Prinzip eingespeichert ist, an welcher Stelle ein Pestizid oder ein Düngemittel oder Wasser im Prinzip auf diesen kleinen Zentimeter ausgesetzt wird. Und das geht halt, indem wir einen Satellitenanbieter haben, die Daten vorher gescannt haben. Wir brauchen Drohnen und wir brauchen das Tool bei dem Traktoranbieter, der das Ganze über eine AI-Technologie auswertet. Und dann kannst du halt bis zu 60% Pestizide sparen und Düngemittel. Ich meine, das ist enorm. Das Ganze
Weil du nicht einfach draufschüttest, sondern
genau. Also nicht mit viel
angemessen.
hilft viel und wird schon passen,
Genau.
sondern an der richtigen Stelle. Ich meine, und wie gesagt, da sind die John Deere, die CNH und die Kubotas der Welt, die sind da weit voran. Es macht einfach Spaß. Und wenn du dann auf den Capital Markets Days von denen bist und dir die Technologien anschaust und die jetzt auch schon elektrifizierte Traktoren demnächst bringen, da ist wirklich viel im Wandel und das macht einfach Spaß. Und das ist etwas, was ich in meinem Fonds halt reinpacke, reinkaufe, weil ich sage, ich suche die Unternehmen von morgen im Prinzip. Und wir brauchen die Technologien, die in den nächsten 10 Jahren nachhaltig sind und uns nicht nur eine ökonomische Rendite bringen, rein, also aus dem Renditeaspekt, sondern auch eine ökologische Rendite. Denn wir schonen das Grundwasser und den Boden und der Bauer hat halt nicht mehr so hohe Kosten. Das ist ja noch die andere Seite daran. Das heißt, es gibt Win-Win-Win-Situationen. Und am Ende des Tages können wir halt auf die Art und Weise Investments für eine bessere Welt tätigen. Wir brauchen aber die Unternehmen mit ihrer Innovationskraft, wo das Unternehmen oder das Management halt Geld ins R&D packt, also für Forschung und Entwicklung ausgibt.
Also ich spüre deine Leidenschaft für das ganze Thema. Du hast in unserem Vorgespräch hast du die Lego-Stadt erwähnt, die ich ganz spannend finde, weil wir ja noch bei den Kunden sind. Magst du da vielleicht mal kurz eintauchen, was ihr da macht?
Ja, gerne. Ich hole einmal kurz aus, damit man weiß, warum Lego. Ich habe das auf einer Veranstaltung schon gemacht und hatte die Teilnehmer gebeten, doch bitte sich um die Lego-Stadt, die ich aufgebaut habe, zu stellen. Ich hatte tausende Fragezeichen, die mich erschlagen haben. Der Teilnehmer, sie dachte, was will sie? Wir sind nicht im
Jetzt bewegen
Kindergarten
wir uns,
gelandet.
das sind wir nicht
Erstes
gewohnt. Wir sitzen normalerweise nur.
Bewegung und frontal und nee, was mache ich im Kinderzimmer?
Ja,
Was passiert hier? Hintergrund ist, Ich habe es eingangs gesagt, ich war ja lange Zeit beim Militär. Dort haben wir einen Sandkasten gehabt. Und um diesen Sandkasten vor einer Militärübung, die draußen im Gelände stattgefunden hat, hat man das Kompaniechef seiner Kompanie erklärt, was der Auftrag ist. Oder erstmal die Lage und was ist der Auftrag. Und im Rahmen des Auftrags hat auch jeder Einzelne, der beteiligt ist, bekommt seine Rolle zugeteilt bekommen, damit er weiß, wenn alle ihren Job machen, wir zusammen etwas bewirken können, um das Ziel, was vorher kommuniziert worden ist, gemeinsam zu erreichen. Und ich möchte ja mit dem Geld der Anleger, mit der Innovationskraft der Unternehmen etwas erreichen. Ich möchte die Welt ein Stück weit nachhaltiger machen. Ich möchte zu weniger CO2-Emissionen das Ganze bringen. Das ist ja unser Ziel. Wir haben viel zu hohe CO2-Emissionen und die möchten wir reduzieren. Dafür brauchen wir Unternehmen, die dafür Strategien entwickelt haben. Also, um dann vom militärischen Sandkasten zum Lego-Stadt zu kommen. Bei der Lego-Stadt habe ich im Prinzip einen großen Tisch gehabt, habe einen großen schwarzen Karton draufgesetzt für die große, dunkle, schwarze Industrie mit viel zu viel CO2-Emissionen. Der Auftrag für uns war, zu einer Dekarbonisierungsstrategie zu kommen und weniger CO2-Emissionen verbrauchen. Dann konnte ich den Kasten wegnehmen und wir haben eine schöne Lego-Stadt gesehen. In dieser Lego-Stadt waren Häuser, da waren Wind- und Solarparks, da gibt es den Traktor, der auf dem Feld fährt, von dem ich gerade erzählt habe. Und es ging mir darum, und ich habe dann die Unternehmen, in denen wir investiert sind, auf Kärtchen dargestellt und mit auch draufgeschrieben, welche Wirkung hat das Produkt?
Wahnsinn.
Und dazu gibt es Statistiken, die Unternehmen berichten in ihren Sustainability Reports auch darüber, wie viel CO2-Emissionen habe ich eingespart durch das Produkt. Und dann wird halt jedem klar, okay, ich kann auf das Dach die richtige PV-Anlage setzen, ich habe das richtige Glas, ich habe das richtige Licht, über das wir gesprochen haben, hier haben wir eine Ladestation. Und dann wird jedem bewusst, wenn ich das richtige Produkt kaufe, kann ich Teil davon sein. Ich kann etwas mitbewirken. Ich
Genau,
als
genau.
Investor investiere in die Unternehmen, gebe ihnen mein Kapital, damit sie weiter arbeiten können. Ihr als Anleger könnt einfach das Produkt kaufen und tut dem Unternehmen
Genau.
auch etwas Gutes. Und somit haben wir alle eine Rolle, die wir wahrnehmen können. Und das Tolle war bei dieser Veranstaltung, dass die Leute sich für die Unternehmen begeistert haben. Sie haben die Namen der Unternehmen noch nie gehört und auf einmal wussten sie, okay, die Ladestation kommt von X Unternehmen XY. Der Windpark wird von dem Unternehmen gebaut. Was hatte ich denn noch drin? Die Wärmepumpe kommt von den und den Unternehmen. Auf einmal wussten sie, ah, das habe ich in der Zeitung gelesen, das kann ich kaufen. Und so erschließt sich das wie so ein Puzzle. Und man kann sich das vorstellen. Und ich liebe es halt in meinen Präsentationen, wenn ich sie halte, bei Kunden oder so, über die Unternehmen zu sprechen. Zum einen natürlich aus fundamentaler Sicht, aber auch aus nachhaltiger Sicht. Was kann das Unternehmen bewirken? Und wie gesagt, ich habe ja zwei, drei Unternehmen, und jetzt die Namen konkret zu sagen, aber die Produkte halt erklärt. Und das macht halt Spaß. Nach Corona konnten wir die Unternehmen wieder besuchen. Wenn man dann die Leidenschaft der Unternehmen mitbekommt und ihren Willen und ihre Freude daran, Produkte zu entwickeln, das macht halt Spaß.
Ja.
Genau,
Ja,
das kann
und
man über so eine Lego-Stadt super gut
ich
transportieren,
finde
weil da
diese
fährt das
Idee,
Elektroauto halt und
ja, ich finde
der
die Idee
Supermarkt und
großartig, großartig. Also mein Chemielehrer hat schon früher gesagt, der Mensch lernt in Bildern und das hast du halt wunderbar umgesetzt. Und was mir natürlich auch gerade noch durch den Kopf ging, als du das berichtet hast, in dem Moment, wenn ich jetzt zum Beispiel eine PV-Anlage kaufe von einem deutschen oder europäischen Unternehmen aus deiner Lego-Stadt und dann auch gleichzeitig über deinen Fonds investiert bin oder vielleicht auch direkt in die Aktie investiere, kann ich ja mehr oder weniger durch eine gute Rendite der Aktie, weil die Deutschen denken ja auch gern an Sparen und Discount, durch mein privates Investment in meinem Haus mir das ja durch die Aktie fast refinanzieren lassen.
Genau.
Ja. Und diesen Zusammenhang, wenn das mal so mehreren Leuten klar wird, dass sie einfach privat eine PV-Anlage auf ihr Dach setzen und dann gleichzeitig mit ihrem Geld auch noch in das Unternehmen investieren und von der Zukunft und der Rendite profitieren, ist es ja wieder eine Win-Win-Situation,
Ja.
ja.
Ja. Und ich glaube halt, dass wir, ich sage immer so viel, ich glaube, aber mein Wunsch ist halt, dass wir mehr über Unternehmen sprechen. Ich hatte vor Montag auch an einem Active Investing Talk teilgenommen von TBF mit dem Inhaber von TBF. Dem habe ich zwei, dreimal in Japan getroffen, als ich noch für Arcatis gearbeitet habe. Und hier geht es um aktives Investing. Und es ging auch daher darum, ja, puh, was ist denn so schwierig? Und es kam dahin, dass viele gar nicht wissen, was Unternehmen machen. Und deswegen ist so immer so mein Credo, erzählt doch, was die Unternehmen Tolles machen. Jeder weiß jetzt Mercedes oder VW oder so. Natürlich kennt das auch jeder. Aber was steckt denn sonst noch? Was gibt es sonst noch links und rechts für Unternehmen? Was machen
Genau,
sie denn
genau.
Tolles? Macht denn die Steckdose? Wer macht die Kabel? Wie funktioniert das Telefon? Wie kommt der Süßstoff in den Kaffee? Kann man das nachhaltiger gestalten? Es sind ja so die kleinen Sachen. Begeistert euch einfach für eure Umwelt, für die Unternehmen, die direkt vor eurer Tür sind. Und das haben wir halt jetzt, deswegen bin ich ganz froh, dass ich habe mit Jan-Erik Schmidt jemand von Leus, der auch extrem akribisch in den Unternehmen drin ist. Wir haben 200 bis 300 Unternehmenskontakte pro Jahr.
Was hast du gesagt? 200.
200 bis 300. Und das macht einfach riesig, riesig Spaß. Und wir sind auch am Montag zu dem Ergebnis gekommen, wir müssen auch mehr mit unseren Kindern darüber sprechen. Nicht nur wie in unseren Fachkreisen, sage ich mal, sondern erzählt es euren Kindern, begeistert eure Kinder für Unternehmen und für investieren in Aktien. Begeistert sie für den Finanzmarkt, zeigt ihnen,
Ja,
welche
ja, ja.
Kraft sie damit haben, dass sie etwas damit bewirken können. Und ich hatte es ja angesprochen, Active Ownership, riesiges, riesiges Instrument, was wir alle viel mehr nutzen sollten. Wir können auf einer Hauptversammlung mit abstimmen, wir können in den Dialog mit den Unternehmen treten. Das sind Dinge, wo wir mit Einfluss nehmen können. Und statt immer nur zu sitzen und sich darüber zu beschweren, was alles so schwer ist, begeistert eure Kinder. Bin begeistert links und rechts den Nebenmann, wer was Neues erfunden hat.
Ja, und ich glaube, die Begeisterungsfähigkeit, die Neugierde und die Risikobereitschaft, die können wir ja, weil du die Kinder angesprochen hast, können wir ja von unseren Kindern nochmal lernen. Also ich glaube, jeder Vater und jede Mutter wird regelmäßig bei Kindergartenkindern und auch noch Grundschulkindern daran erinnert, mit was für einer Leichtigkeit man durchs Leben gehen kann oder mit Selbstverständlichkeiten auch umgehen kann. Also von denen kann man wirklich ein großes Learning machen. Ja, die Unternehmen finde ich auch mega, 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 mega spannend. Ich habe ja auch viele Jahre als Sell-Side-Analystin gearbeitet und habe am liebsten auch nicht nur mit Investor Relations und Finanzvorstand geredet, sondern habe mich durch das Unternehmen führen lassen. Und ich glaube, diese Transparenz, die brauchen wir einfach. Und diese Faszination, die brauchen wir einfach. Und dann kriegen wir auch alle an Bord, weil das Thema Nachhaltigkeit, das ist schon so, das Wort, das ist auch schon so ausgelutscht und auch der Rahmen, der geschnürt worden ist von Seiten der Politik, viele beschweren sich aber mein Vater hat immer so schön gesagt, man muss die Welt nicht verstehen, man muss sich bloß in ihr zurechtfinden. Und am Ende des Tages ist es ja auch so, dass wir ein klares Ziel vor Augen haben, nämlich, dass wir nicht darauf warten, dass die Kipppunkte kommen und es keinen Weg zurück mehr gibt, sondern dass wir die letzten Jahre, die wir haben, aktiv nutzen, privat, im Portfolio, im Investieren, durch Aufklärung, durch Transparenz, und vor allem auch durch Begeisterung, ja. Und deshalb finde ich großartig zu beobachten, wie du mit einer Leidenschaft, von deiner Arbeit sprichst.
Ja, es macht einfach Spaß. Man fragt sich, warum bist du da, warum machst du es? Man ist halt so ein bisschen, das habe ich von Dr. Leber mitgegeben bekommen. Er ist mit uns überall, hat uns überall mit hingenommen, uns für alles begeistert. Er ist ein riesiger Biotech-Fan, auch super interessiert in neue Technologien bei AI oder sonstiges. Aber das entfacht halt so ein Feuer und man ist einfach neugierig, man möchte Neues kennenlernen. Natürlich muss man schauen, rechnet sich das Ganze? Ich möchte ja nicht nur eine ökologische Rendite, sondern auch eine ökonomische Rendite erzielen. Also am Ende des Tages wollen wir natürlich auch Geld verdienen.
Klar.
Nichtsdestotrotz geht es darum, sei neugierig und das ist etwas, was einen irgendwie angefixt hat. Und gerade wenn man dann auch noch die nachhaltigen Innovationen sehen kann, wo Unternehmen sich vielleicht über kleine Projekte engagieren, das macht einfach Spaß.
Ja,
Ich glaube, wenn
super.
Dinge Spaß machen, macht man sie auch einfach gerne. Das
Ja,
ist
genau.
recht einfach.
Also ich glaube, das war ein richtig fantastisches Schlusswort, aber so richtig gehen lassen möchte ich dich noch nicht. Und zwar habe ich noch drei Fragen. Frage Nummer eins, gibt es irgendwas, was du empfehlen kannst für unsere ZuhörerInnen? Also ein Buch, ein Artikel, ein Link, ein Podcast, ein Video, was auch immer, um in dem Thema auch noch ein bisschen einzusteigen oder was du glaubst, was im Thema ESG einfach wichtig ist?
Ja, also ich habe zwei Sachen. Einmal, gibt es ein Buch, und ich hatte es ja eingangs gesagt, es geht um Kapitalallokation. Das
In unserem
Kapital.
Vorgespräch, ja, genau.
Ich habe ganz einfach, wo ich sage, ich brauche
Ja,
ein
ja.
Management, was weiß, das Kapital richtig zu allokieren. Zum einen,
Ja.
um operativ erfolgreich zu sein, und zum anderen aber auch aus Nachhaltigkeitsaspekten, Risikoaspekten erfolgreich zu sein.
Ja.
Und es gibt von William Thorndike das Buch The Outsider.
Die
Ich habe das
Outsider.
auf der Hauptversammlung von Warren Buffett, damals bei Acartis, gefunden, und das ist beeindruckend. Es geht darum, das Management muss stringent einen Weg gehen und das sehr konsequent sein. Nicht hier mal ein bisschen machen, da mal ein bisschen machen, sondern stringent ein Ziel haben und das verfolgen. Und dann kommt eine gute Rendite am Ende des Tages raus. Das ist so die Zusammenfassung davon. Und zum anderen haben wir bei der EBSIM aber auch einen eigenen Podcast, die Impact Buddies. Immer, immer
Schön.
gerne draufschauen. Die Jungs, sage ich schon. Meine Kollegen machen das wirklich gut. Immer auch sehr lebendig mit Beispielen. Gucken sich mal den Wald an und rede mit einem Förster, gehen mal in ein Geschäft, wo
Ah,
man
super
mit
spannend.
Tupperdose hingeht und etwas, wie heißt das, nicht paperless, wie heißen denn die Stores, wo man keinen
Unverpackt? Nein.
unverpackt, genau, unverpackt.
Unverpackt
Also
Läden.
einfach mal hands-on praktisch. Das ist ein sehr, sehr spannender Podcast, kommt
Okay.
regelmäßig raus, kann ich auch
Sehr
nur empfehlen.
cool.
Das andere ist halt ein bisschen sachlicher, fundamentaler orientiert, einfach uns sage, okay, Nachhaltigkeit ist halt einfach Risikomanagement und Unternehmen allokiert euer Kapital korrekt.
Ja. Es kommt auf alle Fälle alles in die Shownotes, damit man sich das angucken kann. Meine zweite Frage, ich würde mir wünschen, dass du mir so einen kleinen Ausblick machst. So, was siehst, wo siehst du ESG-Investments in den nächsten 10 Jahren?
Also aktuell tun wir es ja, das ist so ein bisschen schwer. Ich glaube, dass es halt normaler wird, nachdem sich so ein bisschen die Kinderkrankheiten und die so ein bisschen ausgemerzt haben. Aktuell ist so ein bisschen so Try and Error, welche Vorgaben es gibt, wie muss ein Unternehmen berichten, die CSRD so ein bisschen ausgesetzt, kommt die SEC schneller hinterher, man weiß es ja nicht. Also ich glaube halt in 10 Jahren wird es ein klares Reporting-Standard geben, wie ein 10K in den USA für Unternehmen, wird es das auch für Nachhaltigkeit. In 10 Jahren werden wir, glaube ich, so weit sein, dass es ein einheitliches Reporting gibt. Das macht es uns auf Investorenseite ein Stück leichter, Unternehmen miteinander zu vergleichen, für die Ratingagenturen natürlich auch. Also deswegen glaube ich, Nachhaltigkeit ist, wie ich gesagt habe, gekommen, um zu bleiben. Es wird sich einfach deutlich normaler anfühlen. Das Thema Wirkung, glaube ich, wird noch exponierter werden, weil es immer mehr darum geht, dass Unternehmen Produkte und Dienstleistungen erfinden und in die Welt bringen müssen und die Skalierung vor allen Dingen bringen müssen, um die CO2-Emissionen zu reduzieren.
Und meine dritte Frage im Thema ESG, gibt es da irgendwas, was du dir wünschen würdest, was wir Menschen besser machen können, was Unternehmen besser machen können, was Investoren besser machen können? Also gibt es da irgendwie was, was du dir wünschst?
Ich wünsche mir Ausdauer, Geduld
Sehr gut.
und nicht direkt, nur weil es einmal nicht geklappt hat, aufzugeben und alles wieder sozusagen in die Ecke zu werfen. Ich glaube halt, dass man darf nicht in eine Schockstarre verfallen, man darf nicht flüchten, man muss sich den Problemen stellen, eine Lösung finden. Und ich bin immer dafür, deswegen sind wir auch nicht immer nur bei Ausschluss und das ist böse und das ist weg, sondern wir wollen lösungsorientiert denken und das ist das, was ich mir von allen Seiten, von Seiten der Politik, von Seiten der Unternehmen, von Seiten der Investoren wünsche. Denkt lösungsorientiert, gebt nicht auf, habt Ausdauer und haltet durch und das diszipliniert, weil das Ziel von uns allen ist das gleiche. Wir wollen eine bessere Welt schaffen, wir wollen die CO2-Emissionen reduzieren, um die physischen Risiken zu reduzieren und möglichst unseren Kindern eine bessere Welt zu geben. Und dafür müssen wir durchhalten und uns nicht vorher schon die Augen auskratzen, weil mal was nicht klappt. Es muss immer was nicht klappen. Fehler braucht man, um besser zu werden.
Traumhaft. Sabine, ah, das hat so Spaß gemacht. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiter sprechen. Es werden Kontaktdaten, wie man dich erreichen kann, wie man Kontakt zu dir aufnehmen kann, wird es auch in den Shownotes geben. Und ja, toll war's. Vielen Dank.
Danke dir ganz herzlich. Wünsche den Zuschauern viel, viel Spaß damit. Ich bin jederzeit erreichbar. Ich freue mich auf den Dialog. Gerne auch, was nicht gefällt oder was gefällt. Noch lieber natürlich. Aber wie gesagt, herzlichen Dank, dass ich bei dir Gast sein durfte. Und von
Traumhaft.
daher.
Super.
Vielleicht mal bis bald.
Bis bald. Also, bis dann. Ja. Tschüss. Herzlichen Dank, dass du entweder wieder oder zum ersten Mal beim ESG Talk Podcast warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder auch einem anderen Podcast-Dienst, damit andere ZuhörerInnen diesen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG-Investitionen für alle selbstverständlich werden. Alle 14 Tage veröffentlichen wir unseren Podcast mit spannenden GesprächspartnerInnen, um Erfahrungen und Wissen im ESG-Bereich mit dir zu teilen. Unser Podcast ist für alle, für die nachhaltiges Investieren ein Teil des nachhaltigen Lebens ist. Vielen Dank.